Psalm 77, die Verse 2 bis 5 nach Hoffnung für alle. Ich rufe zu Gott, ja, ich schreie immer wieder, damit er mich endlich hört. Ich habe große Angst und sehe keinen Ausweg mehr. Unaufhörlich bete ich zu Gott, sogar in der Nacht strecke ich meine Hände nach ihm aus. Ich bin untröstlich. Wenn ich an Gott denke, fange ich an zu seufzen. Grüble ich über meine Lage nach, so verliere ich allen Mut. Ich kann nicht schlafen, weil er mich wach hält. Die Unruhe treibt mich umher. Ich finde keine Worte mehr.
Welch ein Kontrast haben wir gerade erlebt. Ein wunderschönes Lied, was von Gottes Liebe singt und zum anderen ein Mensch, der anklagt, wie Gott ist. Der nicht schlafen kann und sagt, Gott ist dran schuld. Der sich nicht trösten lassen möchte, der nicht schlafen kann und nicht weiß, wie es weitergeht. Und diese Kontraste habe ich öfters erlebt, als ich Menschen in Seminaren begleitet habe. Auf der einen Seite waren sie erfolgreich, im Beruf, in der Gemeinde tätig. Und zum anderen waren sie einsam, konnten nicht mehr schlafen und wussten nicht wohin. Wir saßen manchmal fröhlich beim Essenstisch und es ging heiter her. Und dann, wenn die Tür zuging und wir im Beratungsgespräch saßen, habe ich gemerkt, dass es noch eine ganz andere Welt gibt. Eine Welt, die wir so in der Öffentlichkeit oft nicht zeigen, die wir uns nicht trauen zu zeigen. Und deswegen finde ich es so mutig, wenn wir diese Worte von Asaf hören, wie er offen über das spricht, was ihm auf dem Herzen liegt. Wie passt das zusammen? Können wir in solchen Situationen unsere Bedürfnisse, können die gestillt und erfüllt werden, wo wir nur so ein großes Loch sehen, weil wir uns alleine fühlen, weil wir keinen Blick mehr haben für das, was sich vielleicht verändern kann, weil wir einfach in einer ausweglosen Situation drin sind? Gestern Abend hat meine Frau begonnen zu schauen, was die ersten Schritte sein können, wenn wir in solch ausweglosen Situationen drin sind. Situationen, wo wir nicht weiter wissen. Ich möchte heute zwischen zwei Grundeinheiten in den Bedürfnissen unterscheiden. Das eine sind unsere körperlichen Bedürfnisse, worüber wir gestern Abend auch einiges gehört haben. Welche Bedürfnisse sind es? Ich denke, die können wir alle aufzählen. Wir brauchen genügend und die richtige Nahrung, Schlaf. Wir brauchen genügend Bewegen, Wasser. Hier drinnen merken wir, dass wir genügend Luft brauchen. Genügend Sonne, genau. All die Newstart-Prinzipien, die wir so kennen. Und letztendlich sind es einfach unsere körperlichen Bedürfnisse. Als das für mich dann endlich mal Klick gemacht hat, dass Newstart letztendlich nichts anderes ist als die Erfüllung unserer Bedürfnisse, hat es für mich mehr Sinn gemacht und als Ingenieur möchte ich verstehen, warum das so ist. Was passiert, wenn wir den grünen, den optimalen Bereich verlassen? Wir haben ja einen grünen Bereich beim Schlaf, bei dem, was wir essen, ob wir zu wenig oder zu viel essen. Wir merken es an der Luft. Zu viel Sauerstoff ist schlecht, zu wenig Sauerstoff ist schlecht. Was macht unser Körper, wenn wir diesen optimalen Bereich verlassen? Er wird krank, er beginnt sich zu melden. Und er beginnt sich am Anfang ganz sanft zu melden. Und später, wenn wir darüber hinausgehen, meldet er sich intensiver. Wenn wir bei 0 Grad draußen mit der Badehose rumlaufen, dann können wir es ein Weilchen tun, aber er zeigt, dass wir uns mal was anziehen sollen. Und wenn wir das längere Zeit machen, dann kommt die Krankheit. So ist die Krankheit in dem Sinne eine gute oder schlechte Sache. Ich habe beide Meinungen. Wenn wir es nicht hätten, würden wir weiter drüber hinausgehen und wir würden erfrieren, ohne dass wir was verändern würden. Also Krankheit ist prinzipiell ein Anzeiger, der uns hilft zu verstehen, dass irgendwas verändert werden muss. Unser Körper reagiert, damit wir merken, es muss eine Veränderung kommen. Deswegen ist es prinzipiell ein guter Anzeiger. Was ist außerhalb dieser roten Linie von den Signalen der Krankheit, wenn wir darauf gar nicht mehr reagieren und keinen Weg wissen? Außerhalb der roten Linie ist das Leben zu Ende. Es gibt einen grünen Lebensbereich für unsere körperlichen Bedürfnisse. Und wir haben gestern Abend gemerkt und gehört, dass es der erste Bereich ist, wo wir uns wieder stabilisieren können. Wo wir zuerst Dinge anpacken können und wir merken, erst wenn wir genügend Schlaf haben, auch wenn wir was gegessen haben, unser Durst gelöscht ist, erst dann kann unser Geist wieder arbeiten. Und ich merke, weil ich was ausarbeite und ich habe nicht genug getrunken und ich trinke was, dann merke ich, wie mein Geist wieder anfängt zu arbeiten und das Leben zurückkommt. Noch eine kleine wichtige Frage, aber die recht wichtig ist für unseren nächsten Bereich. Haben wir diese Bedürfnisse in uns oder müssen wir sie von außen holen? Haben wir Wasser in uns, Nahrung in uns? Das sind alles Dinge, die wir von außen in uns hineinführen müssen. Nichts, was in uns ist. Also der eine Bereich, den wir gestern Abend besprochen haben, ist unser körperlicher Bereich. Und dann gibt es noch unseren geistigen Bereich. Ein Zitat, was mich in den letzten Jahren sehr bewegt hat, immer wieder, sagt, dass seelische Erkrankung nehmen überall überhand. 9/10 aller Krankheiten, umgerechnet sind 90% aller Krankheiten, unter denen der Mensch leidet, haben ihre Ursache im seelischen Bereich. So, wir haben uns gestern Abend die 10% angeschaut. Egal, was für Krankheiten wir erleben, 90% dessen erleben wir aus dem seelischen Bereich. Und ich merke, dass Menschen, die Depressionen haben, da ein Stück weiter sind, weil sie erkennen, dass es daher kommt. Viele andere erkennen es nicht. Und deswegen merke ich, dass sie dort auch, ich sag mal, einen Schritt schon weiter sind, zu erkennen, ich muss in diesem Bereich arbeiten. 90% von dem, was wir an Krankheiten erleben, haben ihre Ursachen im seelischen Bereich. Und da gibt es verschiedene Quellen, die das zeigen. Auch die größte Krankenkasse in Deutschland hat das schon erkannt. Sie sagt, bei 90% der Bluthochdruckpatienten finden wir einfach keine organischen Ursachen. Da ist nichts zu finden. Die Ursachen müssen woanders sein. Wir haben uns unsere körperlichen Bedürfnisse angeschaut. Welche Bedürfnisse hat unser Geist? Wenn 90% der Krankheiten, die wir erleben, vom Geist kommen, welche Bedürfnisse hat er? Er will geliebt werden, wir wollen geliebt werden. Wir wollen Anerkennung, Wertschätzung, Zuneigung erleben. Wir wollen Sicherheit erleben. Wir wollen Austausch haben. Wir wollen Harmonie, Friede haben. Wir wollen einen Lebenssinn haben. Wir wünschen uns eine Beziehung zu Gott. Wir wünschen uns Ruhe. Eine sinnvolle, ansprechende Beschäftigung wünschen uns. So, wir haben zwei Ziele im Leben. Oder unser Körper hat zwei Ziele. Der körperliche Bereich, welches Ziel hat er? Den haben wir noch nicht geklärt. Der will Gesundheit. Der will, dass der Körper lebt, überlebt. Der Sinn des Körpers ist immer Leben. Er meldet die Signale, damit wir leben können. Aber der Geist ist damit nicht zufrieden. Sicherheit, Wertschätzung, Liebe, verschiedene Sachen, wir haben es aufgeführt. Und wir merken, dass wir in Situationen kommen, wo eine Sache Sinn macht, wir eine Ausarbeitung machen und unser Körper meldet sich, dass er was zu essen oder was zu trinken haben möchte. Welches von diesen beiden Werten ist höher? Unser geistige Bedürfnis oder unsere körperliche Bedürfnisse? Wir sitzen bei der Ausarbeitung oder wir laufen einen Marathon und unser Magen meldet sich, hat Hunger, hört man auf zu laufen? Ist selten der Fall, weil von der Priorität sind die Bedürfnisse des Geistes immer höher gelagert. Der Kopf ist oben angebaut und die Prioritäten sind höher. Und deswegen ist es so, dass es manchmal passieren kann im Laufe des Lebens, weil wir Bedürfnisse des Geistes haben, dass wir die körperlichen Bedürfnisse manchmal ja unten drunter schieben und nicht mehr wahrnehmen. Und wenn unser Körper Durst hat, wir das übergehen und sagen, ich muss die Aufgabe erst fertig machen. Und so gewöhnen wir uns dran und registrieren das manchmal gar nicht mehr. Und unser Körper versucht es zu melden, aber wir haben manchmal die Sensibilität verloren, zu schauen, was ist das eigentliche Bedürfnis dahinter. Wir hatten vorhin gesagt, dass die Quelle für die körperlichen Bedürfnisse außerhalb sind, und ich möchte hier einfach hinstellen, dass für den Geist genauso ist, und wir wollen sehen, wie das, warum das so ist. Wir haben ein paar Bedürfnisse gesammelt. Können wir eines dieser Bedürfnisse in unserem Leben verändern? Können wir sagen, ich möchte nicht mehr gerecht behandelt werden? Wer würde das machen? Können wir sagen, wir wollen keine Harmonie mehr haben? Können wir sagen, wir wollen nicht geliebt werden? Können wir sagen, wir wollen keinen Frieden haben? Wir haben keine Chance, diese Bedürfnisse zu verändern. Gott hat uns so geschaffen. Und keiner von uns kann sagen, ich möchte nicht mehr gerecht behandelt werden. Was machen wir mit diesem Dilemma, wenn wir Situationen kommen, wo wir merken, dass die Harmonie wegbricht, dass wir uns ungeliebt fühlen, noch nie geliebt fühlen von unseren Eltern? Ich habe viele Gespräche gehabt, junge Menschen sagen, ich fühle mich nicht geliebt von meinen Eltern, und kapseln sich ab und jetzt entsteht ein großes Loch. Gespräche, wo der Partner jemanden verlassen hat, sie alleine dastehen und nicht mehr wissen. Das Bedürfnis, geliebt werden, ist trotzdem da. Was machen wir dann? Wie kommen wir da raus, wenn wir in diesem großen Loch sind? Und wir haben gesagt, wir können diese Bedürfnisse nicht ändern. Eine Situation, die ich vor 2-3 Jahren erlebt hatte, ich war im Missionsprojekt, und mein Computer, den ich hatte, der funktionierte nicht mehr so richtig. Ich musste mehr schrauben, als dass er lief. Es kostet Zeit und die ist kostbar. Und so habe ich gesagt, lieber Gott, ich brauche einen neuen Computer. Hilf, dass ich einen guten finde und günstig finde. Und so habe ich eines Tages im Internet recherchiert und was Schönes gefunden, hat mir gefallen. Ich habe den angerufen, den guten Mann, habe gesagt, ich hätte ihn gern noch 1-2 Programme dazu. Und wie es heute so üblich ist, per Vorkasse das Geld überwiesen. Und habe investiert. Und was macht man, wenn man das Geld überwiesen hat? Man wartet, dass die Ware kommt. Und wir leben von diesem Geben und Nehmen, und das ist auch richtig und gut, oder? Ich hatte ein Weilchen gespart, ich war im Missionsprojekt, es war nicht so viel Geld da, und so, es war mir eine wertvolle Sache, dass ich die Sache bekomme. Ich warte 1, 2 Tage, 3, 4 Tage, 1, 2 Wochen und es kommt nichts. So rufe ich mal an und frage nach, wo bleibt denn mein guter Rechner? Ja, bei uns ist eingebrochen worden, aber das Geld bekommen Sie zurück. Ich warte 1, 2 Tage, 1, 2 Wochen und versuche wieder anzurufen und die Nummer gibt es nicht mehr. So dass Geld war weg, Computer war auch nicht besser. Wie ging es mir dann? Was hat mein Körper gemacht? Hat er sich gerecht behandelt gefühlt oder nicht? Ich fand es ungerecht, ich war ärgerlich. Ich habe nicht mehr gut geschlafen, meine Frau hat gemerkt, wie ich mich umdrehe nachts. Und ich habe gemerkt, wie es mir nicht gut tut. Und Stress macht was mit unserem Körper. Wir verlieren dadurch Lebenskraft und wir merken, wie wir nicht zur Ruhe können und nicht mehr schlafen können. So, ich hatte keine guten, erholsamen Nächte mehr. Aber was sollte ich machen? Ich fand es ungerecht. Ich wusste nicht, wie ich rauskommen sollte. Und so gibt es viele Situationen, wo wir merken, wo wir ungerecht behandelt werden. Ich wusste zu der Zeit, dass es nicht gut ist für meinen Körper. Wenn wir zum Beispiel Angst haben vor einer Sache, merken wir, wenn wir an unsere Prüfungszeiten denken, wie es uns auf den Magen schlägt. Ein Studienkollege von mir konnte vor Prüfung gar nichts mehr essen. Und man hat festgestellt, dass der eine Gedanke der Angst in unserem Körper 30 Hormone in unserem Körper ausschüttet. Das wird wie so ein Schalter umgelegt, wenn dieser eine Gedanke der Angst kommt, und 30 Stresshormone durchfluten unseren ganzen Körper. Es ist nur ein Gedanke. Und wir merken, die Erholung ist weg. Und so merken wir in der Depression, wie viele Gedanken uns durch den Kopf schwirren, die uns stressen, die wir nicht zu Ende denken können, wo wir nicht wissen, wie wir da rauskommen können. Manchmal so ein Karussell, was sich da oben dreht und wo wir kein Ende sehen. So, ich konnte das, was ich investiert hatte, nicht mehr zurückbekommen. Es war nur Ärger da und mein Lebenskraft-Energietank ging runter. Wenn das längere Zeit ist bei Menschen, dann merken wir, wie sie auf dem Zahnfleisch kriechen. Und das Schlimme ist, dass ich gerade an die Person gebunden war, von der ich es nicht wollte. Immer wenn ich an die Person gedacht habe, ging es mir gut oder schlecht? Schlecht. Gerade die Person, mit der wir nichts mehr zu tun haben wollen, an die binden wir uns, wenn wir ungerecht behandelt werden. Ungeliebt sind, uns ungeliebt fühlen. Ist doch eigenartig, oder? Wir wollen los von etwas und wir sind gebunden. Wie werden wir frei von Personen, an die wir nicht gebunden sein möchten? Wie kommen wir raus aus dieser Abhängigkeit? Welchen Weg zeigt uns die Bibel hier auf? Noch ein anderes Beispiel. Ich hatte eine andere Teilnehmerin bei der Kur gehabt und in Beratungsgesprächen sagte sie: Christian, immer wenn ich irgendwo hinfahre, kann ich nicht schlafen. Meine gewohnte Umgebung ist nicht da, ich habe nicht mehr die Sicherheit, um zur Ruhe zu kommen. So, ich traue mich schon kaum, irgendwo hinzufahren, Urlaub zu fahren. Und hier auf der Kur kann ich auch nicht schlafen. Ich brauche Medikamente, Schlaftabletten und wir wissen auch, eigentlich sind die nicht so gut. Was kann ich tun, um zur Ruhe zu kommen? Meine Sicherheit ist weg. Ich fühle mich hier unsicher. Was kann ich tun? Wie kommen wir raus, wenn uns Sicherheiten genommen sind? Welche Wege gibt es da? Ihr könnt schon mal durchdenken und Lösungen für euch erarbeiten. Was sind mögliche Wege? Wer seine Bibel mit hat, den lade ich ein, Jesaja 55 mit aufzuschlagen. Jesaja 55. Wer noch eine braucht, bekommt noch bestimmt eine. Jesaja 55. Und dort in Jesaja 55, Vers 2 lesen wir. Jesaja 55, Vers 2. Warum zählt ihr Geld da für das, was kein Brot ist, und sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Gott sagt, es gibt zwei Speisen, die wir essen. Wir investieren in unserem Leben manchmal in Dinge, die nicht satt machen. Wir geben Hobby oder andere Sachen nach und merken danach, das Loch ist noch größer als vorher. Kennt ihr solche Momente, wo wir merken, das Loch bei dem, was wir investiert haben, wo wir Zeit, wo wir Geld, wo wir Mühe investiert haben, das Loch danach ist noch größer, es macht nichts satt, es füllt uns nicht? Und Gott fragt uns, warum investieren wir Geld in Dinge, die nichts satt machen? Wir wollen zur Lösung noch später kommen, aber ein kleiner Einschub, um zu schauen, wie entstehen überhaupt Gefühle in unserem Körper? Was passiert da? Oft denken wir, dass wenn wir eine Person treffen oder ich an den guten Herrn denke, der mir den Computer verkaufen wollte oder auch nicht wollte, dass der Gedanke an die Person sofort ein schlechtes Gefühl macht, oder? Und das ist, denke ich, eine Überzeugung, die wir oft mit uns herumtragen. Aber stimmt das wirklich so? Geht mal zurück an eure Jugendzeit und überlegt eine Person, die zu euch gesagt hat, ich mag dich. Habt ihr euch da gut gefühlt oder nicht? Gibt es Leute, die sich gut gefühlt haben? Ging das allen so? Da gibt es auch welche, die gesagt haben, ich habe mich da nicht so gefühlt. Okay, sind auch ein, zwei Hände so? Warum ist das so? Also normalerweise fühlen wir uns ja geliebt, gewertschätzt und das ist eine gute Sache. Die meisten Hände gingen da hoch. Aber wenn es eine Person ist, mit der wir vielleicht, die wir nie heiraten wollen und sagen, ich kann mir nicht vorstellen, mit der die Ewigkeit zu verbringen, dann sagen wir uns, was maßt sich diese Person an, oder? Und plötzlich sind wir nicht mehr so angetan von diesen Worten. Also diese Worte werden von uns bewertet in unserem Kopf und diese Bewertung macht das Ergebnis, macht das Gefühl aus. Wenn wir denken, dass sie es ehrlich meinen, dann fühlen wir uns gewertschätzt und es ist gut, auch wenn wir sagen, das sagt sie bloß so, das sagt sie bei jedem, ob das stimmt, dann wird es bei uns nicht ankommen. Oder wenn wir sagen, nee, also mit dieser Person da, mit ihr möchte ich nicht vor den Traualtar treten. Das heißt, unsere Gefühle entstehen nicht aus der Situation, sondern durch unsere Überzeugung oder Bewertung. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Das ist eine ganz wichtige Sache, die wir im Hinterkopf behalten müssen, um zu sehen, wie wir auch aus Depressionen herauskommen. Und deswegen bewertet von uns jede eine Situation noch anders. Ein beeindruckendes Bibelwort zu diesem Thema finden wir in Psalm 107, Vers 19 bis 20. Da zeigt uns Gott auf, wie eine neue Bewertung, ein neues Wort, ein neuer Gedanke von Gott auch zu einem neuen Gefühl kommt und letztendlich zur Genesung führt. Gott spricht hier über die Stillung von Ängsten und sagt, die dann zum Herrn riefen in ihrer Not und er half ihnen aus ihren Ängsten. Wodurch? Er sandte sein Wort. Sein Wort sind Gottes Gedanken und Überzeugungen. Er sandte seine Gedanken, tauschte seine Gedanken gegen unsere Gedanken auf und machte sie gesund und er rettete sie, dass sie nicht starben. Finde ich einen anderen Gedanke, dass meine Angst stoppt, hört in dem Augenblick, wo ich ein anderes Denken habe, sofort diese Chemieproduktion der Hormone auf. In dem Augenblick, wo ich einen neuen Gedanken habe. Meine Überzeugungen führen dazu, welche Hormone in meinem Körper gebildet werden. Er sandte sein Wort, er sandte seine Gedanken und es führte zur Genesung. Okay, schauen wir uns diese Teilnehmerin an, die bei mir im Beratungsgespräch war, gesagt hat, ich kann nicht schlafen, ich fühle mich unsicher in dieser Umgebung. Was soll ich machen? Ich habe es nur mit Schlafmedikamenten geschafft. Christian, was bietest du mir an? Das Erste, was ich feststellen musste, war, was ist ihr eigentliches Bedürfnis? Was ist ihr Bedürfnis, was sie nicht zur Ruhe kommen lässt? Und die Sicherheit, die sie zu Hause hatte, war nicht da. Sie fühlte sich nicht gut aufgehoben. Und so habe ich ihr gesagt, ich gebe dir auch eine Schlafpille. Allerdings eine Schlafpille anderer Art, die du heute Abend nehmen kannst. Ich versichere dir, dass du gut schlafen wirst. Ich habe gesagt, die anderen Medikamente kannst du weglassen. Aber es wird dein Bedürfnis stillen und du wirst schlafen. Und ich habe ihr zugesagt, sie kann die andere Schlaftablette weglassen und kann diese Schlafpille nehmen. Die Schlafpille, die ich ihr gegeben habe, steht im Psalm 4, Vers 9. Psalm 4, Vers 9. Psalm 4, Psalm 4 und dort Vers 9. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Ich habe zu ihr gesagt, nimm diesen Vers, setz deinen Namen ein. Ich, für mich wäre es ich, Christian, liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, Christian, dass ich sicher wohne. Und es hat ein Weilchen gebraucht. Ich glaube, beim ersten Mal hat es 1,5 Stunden gebraucht, bis sie, sie hatte den Text aufs Kärtchen geschrieben, bis sie das vorgestellt hat, wie Gott an ihrer Seite ist, wie er ihre einzige Sicherheit ist, die er im Zimmer ist. Und nächsten Morgen, als ich gefragt habe, hat gesagt, wie war es? Hast du gut geschlafen ohne Medikamente mit meiner Pille? Sie sagt, ja, ich habe gut geschlafen. Wir wissen, wir haben in unserem zwei Antagonisten, den Para und Sympathikus und den Sympathikus, und entweder ist der eine aktiv oder der andere. Und wenn der Sympathikus, der uns aktiviert, aktiv ist, dann kann die Regeneration nicht erfolgen. Und das Immunsystem kann nicht arbeiten. Wir können nur, ich sag mal, zur Ruhe kommen und tief schlafen und Erholung haben, wenn wir wirklich Frieden im Herzen haben. Und sie meinte, in der nächsten Nacht war es schon einfacher. Sie hat diesen Vers sich immer wieder vorgestellt, laut gelesen, zu sich gesprochen und gesagt, ich konnte dann schon eher einschlafen. Es hat immer noch ein Weilchen gedauert, aber die Einschlafenzeiten wurden immer kürzer. Das heißt, wir brauchen diese Quelle von außen, und wenn manchmal diese Quelle wegbricht, sagt Gott, ich möchte diese Quelle sein. Und ein Text, der für mich sehr beeindruckend ist, steht in 2. Korinther 4, Vers 17 und 18. Dort sagt Gott in 2. Korinther 4, 17 und 18: Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist. Passt das zusammen? Leicht und Trübsal sind eigentlich zwei Dinge, die sich ausschließen. Und doch, sagt Gott, gibt es einen Weg, wie die zusammenkommen können. Schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Wie passiert es uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare? Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, aber was unsichtbar ist, das ist ewig. Alles, was wir im Leben haben, was wir anfassen können, kann uns genommen werden. Aber die unsichtbare Welt, auf die uns Gott lädt, hinzuschauen, die ist immer da. Engel Gottes sind immer an unserer Seite. Und wir wissen von Mose, dass er gelernt hatte, als er zum Pharao ging, auf diese unsichtbare Welt zu schauen. Er sah den, den er nicht sah, als sehe ich. Deswegen ist es gut, dass dort, wo wir vielleicht unsere Bedürfnisse nicht sortieren können, wo wir nicht merken, was es eigentlich ist, auf jeden Fall diesen Schritt gehen und uns Texte suchen, die uns den Blick weit machen auf die unsichtbare Welt. Und ich finde das toll, dass die Bibel die sichtbare und die unsichtbare Welt manchmal verknüpft, die es uns leichter macht. Wo die Bibel sagt, Herr, deine Gnade reicht so weit der Himmel ist und deine Güte so weit die Wolken ziehen. Und jedes Mal, wenn ich auf den Himmel schauen kann, dann sehe ich etwas von Gottes Güte und Gnade. Gott möchte, dass wir uns Texte sammeln, damit die sichtbare und die unsichtbare Welt verschmilzt, damit wir unseren Blick wegbekommen von dem, was unser Problem ist. Also wir haben zwei Möglichkeiten, mit unseren Bedürfnissen umzugehen. Der eine Blick ist, dass wir dort, wo wir sie nicht ganz sortieren können, den Blick woanders hin richten. Und wenn ich die Pflanze vor Augen habe und mir ihre Schönheit anschaue, dann merke ich, wie es immer mehr mich ausfüllt und wie alle meine Gedanken und letztendlich auch meine Gefühle davon kommen, und ich kann staunen, was Gott da Schönes gemacht hat. Wenn ich zurück zu meinem Problem gehe, ist wieder da. Je nachdem, wo ich hinschaue, das Gefühl werde ich auch haben. Und der andere Bereich ist zu gucken, ob meine Überzeugungen stimmen. So, wir haben uns das Thema, die Sache mit der Gerechtigkeit angeschaut. Ich habe die Sache mit meinem Computer geschildert gehabt. Und die Frage ist, wer ist verantwortlich, dieses Problem zu lösen? Wie komme ich aus diesem Problem raus? Und wer ist die Quelle für Gerechtigkeit? So, ich habe gemerkt, dass es für mich nicht gut ist, diese Gedanken zu denken. Aber ich wusste nicht, wie ich rauskommen sollte. Ich fand es ungerecht. Und ich habe es gebraucht zum Arbeiten. Ich wollte doch Gutes tun für Gott sogar. So bin ich rausgegangen eines Morgens und habe mit Gott gesprochen. Ich gesagt, lieber Gott, ich finde es ungerecht, was hier passiert ist und ich ärgere mich darüber und ich weiß nicht, wie ich rauskommen soll. Zeig mir einen Ausweg. Ich habe keine besseren Gedanken. Und wenn wir zurück zu Jesaja 55 gehen, zurück zu Jesaja 55. Jesaja 55. Dann sagt die Bibel in Vers 1, wohlan alle, die ihr durstig seid, ich war durstig nach Gerechtigkeit, kommt her zum Wasser und ihr kein Geld habt, mein Geld war auch weg, kommt her, kauft und esst, ich soll trotzdem kaufen, ohne Geld, kommt her und kauft ohne Geld, umsonst Wein und Milch. Das klingt ein bisschen paradox, oder? Kommt her, wir sollen kaufen, Gott. Also Gott empfiehlt uns, dass bei ihm einkaufen gehen. So bin ich an diesem Morgen bei Gott einkaufen gegangen. Er sagt, wir sollen zu ihm einkaufen gehen. Und ich konnte einige Sachen bei ihm kaufen, auch ohne Geld. Und als ich ihn gefragt habe, was er zu dieser Situation denkt, hat er mir einige Sachen offenbart an diesem Morgen. Ich merke, das passiert oft nicht im Vorbeigehen, sondern ich schütte ihm erst mein Herz auf mit all den Bedürfnissen, die ich so habe, und frage ihn, was seine Gedanken zu dieser Sache sind. Weil er sagt, in Vers 8 und Vers 9, er sagt, Jesaja 55, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, nicht deine Gedanken, Christians, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ich wusste, meine Gedanken taugen nichts in dem Augenblick, aber ich wusste auch keine besseren. Gott sagt, komm her, kauf von mir. Und ich merke, dass ich eine stille Zeit brauche, die Sachen mit Gott durchzusortieren. Am besten, am nächsten finde ich, fühle ich oft Gott in der Natur draußen, so war ich Gott, mit Gott draußen im Gespräch und habe ihm gesagt, was denkst du dazu? Und er hat mir klar gemacht, dass ich, wenn ich auf die Welt komme, wie viel besitze? Null. Und wie viel besitze ich, wenn ich gehe? Ich kann nichts mitnehmen, oder? Ich habe vielleicht was auf dem Konto, aber mitnehmen kann ich nichts. Wie viel besitze ich dazwischen? 0,1. Ich hänge manchmal an diesen 0,1. Wir haben Garm, aber wo haben wir diese Garm herbekommen? Wir haben sie auch von Gott letztlich bekommen. Und so habe ich verstanden, dass ich das Geld, was ich verloren habe, letztendlich nicht mein Geld ist, sondern Gottes Geld ist. Weil Gott hat es so geschaffen, dass wir alles, was wir erleben, einsortieren in positiven und negativen Sachen. Gewinn und Verlust. Manche Sachen sind auch neutral. Und das war für mich ein großes Minus. Und Minus sind wir einfach in unserer Schöpfung nicht gewohnt zu denken und das ist nicht gut für uns. Und so habe ich verstanden, lieber Gott, es ist dein Geld, ich habe letztendlich nichts, was ich auf die Welt gebracht habe. Also musst du mit diesem Verlust umgehen. Das war ein besserer Gedanke. Wenn ich kein Geld habe, kann ich nichts verlieren. Ich bin nur sein Verwalter. Klar, ich möchte es gut verwalten, aber letztendlich ist Gottes Verlust. Und das hat eine ganze Menge Stress von mir genommen. Ich bin sein Verwalter. Und zum anderen sagt er im Psalm 103, hat er mir noch einen Text gegeben, eine Zusage. Im Psalm 103, Vers 6. Psalm 103, Vers 6. Er sagt, Psalm 103, Vers 6, der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leihen. Gott sagt, er wird Gerechtigkeit schaffen, auch in dieser Sache. Eine Sache, die er verspricht. Also weiß ich, irgendwann schafft er auch Gerechtigkeit. Das heißt, ich hatte schon zwei Minusse, hat Gott mir Gedanken zum Plus geschenkt. Und ich habe gemerkt, wie innerlich so langsam das Verhältnis von dieser, zu dieser Person sich innerlich geändert hat. Ich habe gemerkt, wie aus diesem Wut und Ärger so langsam auch Mitleid wurde, zu sehen, Gott wird auch ihn mal von den Richterstuhl bringen und er muss sich auch dessen verantworten. Also es ist auch meine Pflicht, ihm das mitzuteilen. Und ich merke, das ist eine Sache, wo ich, Mitleid schadet uns übrigens nie. Das Gefühl von Mitleid ist nie schadenswert für unseren Körper. Ich habe gemerkt, wie mein Verhältnis zu dieser Person sich verändert hat. Und die nächste Nacht konnte ich wie schlafen? Ich habe gut geschlafen, süß geschlafen, erholsamen Schlaf gehabt. Es ist oft in der Depression so, dass Menschen nicht erholsam schlafen, weil nachts das Gehirn die ganzen Sachen versucht zu verarbeiten. Und morgens sie noch müder aufstehen als abends, als sie ins Bett gegangen sind. Gott möchte unser Denken verändern. Er sagt, erneuert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. So, wer ist verantwortlich dafür, dass ich Gerechtigkeit erlebe? Gott ist verantwortlich, zum einen ist Gott verantwortlich. Und, wer noch? Was sagt Jesaja 55, Vers 1, was muss ich tun? Ich muss einkaufen gehen. Die Verantwortung des Kaufens habe ich. Das heißt, die Verantwortung, dass ich das Gerechtigkeit erlebe, habe letztendlich ich. Wer ist die Quelle? Wer bietet es uns an, die Gerechtigkeit? Gott ist die Quelle, er ist die Gerechtigkeit. Es ist eine Sache, die nicht so einfach zu verstehen ist. Wir gehen mal zu unseren körperlichen Bedürfnissen zurück. Wer ist verantwortlich, dass ich esse? Ich selber. Wer ist verantwortlich, dass ich trinke? Wer ist verantwortlich, dass ich gerecht handle? Ich. Das heißt, die Verantwortlichkeit dessen, dass wir Gerechtigkeit erleben, sind wir selbst. Puh. Es ist ein Gedanke, der für uns am Anfang vielleicht nicht so einfach ist, aber ein ganz wichtiger. Gott bietet uns die Gerechtigkeit an, er ist gerecht. Aber dass wir das erleben, dass wir uns diese Gedanken von Gott holen, das liegt außerhalb von uns. Sicherheit, wir hatten vorhin die Geschichte mit der Frau gehabt. Wer ist verantwortlich, dass wir Sicherheit haben im Leben? Ich bin verantwortlich, ich muss kaufen gehen, aber die Quelle ist außerhalb von mir, ist Gott. Und wir lesen zum Beispiel in Jesaja 41, Vers 10, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott, Gott ist da, fürchte dich nicht, ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Gott ist da, er bietet uns alle Sicherheiten an und alle Gerechtigkeiten an. Aber ich muss es mir von ihm holen. Ich muss es mir von ihm holen. Und er sagt, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er hilft ihnen heraus. Gottes Engel sind da und Gott wartet darauf, dass wir es wahrnehmen. Er möchte uns die Sicherheit geben. Ja, er bestellt die Engel, sie sind da, aber doch müssen wir zu Gott gehen, um uns diesen Blick frei zu machen. Wie sieht es mit Weisheit aus? Wer ist verantwortlich, dass wir Weisheit haben? Ich bin. Das Schema ist klar, oder? Und doch ist manchmal herausfordernd in der Praxis. Wir sind verantwortlich. Und ich finde das so schön, bei Jesus zu sehen, wie er dies gelebt hat. Wir lesen Johannes 5, Vers 19, wo Jesus antwortet und spricht: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich, der Sohn, kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut auch gleicherweise auch der Sohn. Wie viel konnte Jesus an Weisheit aus sich heraus tun? Wie viel?
Null.
Null. Und doch sehen wir, in welcher Weisheit er zu all diesen heimtückischen Leuten gesprochen hat. Weil er sich alles am Morgen von Gott geholt hat und die Fülle hatte, weil er sich von Gott das angeschaut hat. So, wir haben es Jakobus gelesen. Im Weisheitmangel, der gehe zu Gott, der gerne gibt. Und am Ende von so einer Depressionskur merke ich bei meinem Körper, ob ich genug geholt habe, ob ich genug aufgetankt habe oder ob ich es von mir aus geholt habe. Wenn ich dann 20 Gespräche die Woche hatte oder so, dann merke ich, ob ich danach noch gefüllt bin oder ob ich leer bin. Das hängt damit zusammen, ob ich genug getankt habe oder nicht. Wie sieht es mit dem Frieden aus? Wer ist verantwortlich, dass wir Frieden haben im Herzen? Ich und Gott. Die Bibel sagt so schön: Suche Frieden und jage ihm nach. Die Jagd nach dem Frieden. Das klingt auch wieder so paradox, aber Gott sagt: Suche ihn. Suche ihn ganz aktiv. Der läuft uns manchmal nicht so zu, oder? In der Depression schon gar nicht. Suche Frieden und jage ihm nach. Und doch sagt dann: Ich biete es euch an, Matthäus 11, 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Frieden geben. Der Friede ist dort und er liegt bereit. Verantwortlich für den Frieden bin ich. Gott möchte ihn geben. Wir können die Sachen durchgehen. Harmonie, Verständnis und all die Sachen. Ich möchte noch zur Liebe kommen. Wer ist verantwortlich, dass ich mich geliebt fühle? Ich selbst. Ich selbst bin verantwortlich, dass ich geliebt fühle. Weil in Jesaja wird uns ein Prinzip deutlich gemacht, wie Liebe entsteht. Aber wir wollen zuerst darüber sprechen, was Liebe bedeutet. Liebe hat, denke ich, zwei Grenzen in der Unendlichkeit, in der wir sie erleben können. Dort, wo wir aufrichtiges Interesse geben und erleben, und dort, wo wir Freiheit geben und erleben. Oft ist es so, dass wir entweder an jemanden wirklich Interesse haben und genau Vorstellungen haben, was zu passieren und er zu lassen hat und wie es so lang zu gehen hat, oder? Und dann dort bei Leuten, denen wir die Freiheit geben, da interessieren wir uns auch wirklich nicht so genau, was sie tun und lassen. Also entweder geben wir Menschen die Freiheit oder wir haben wirkliches Interesse an ihnen. Aber die beiden Sachen zusammenzubringen, zu sagen, ich habe ein wirkliches Interesse an dir und ich gebe dir alle Freiheit der Welt. Wenn wir das bei jemandem erleben, dann fühlen wir uns wirklich geliebt, oder? Das sind Menschen, wo wir uns gut, wo wir uns einfach wohlfühlen. Und ich denke, so sieht Gottes Liebe auf. Er interessiert uns, sich wirklich an uns und doch gibt er uns alle Freiheit. Und das ist nicht so einfach zu geben. Und ich merke, dass ich da öfters einkaufen gehen muss. Auch bei Gott einkaufen gehen muss. Weil alle weltliche Liebe, alle Liebe, die wir von uns haben, ist eine egoistische Liebe. Wenn ich von etwas jemand investiere, dann möchte ich auch was zurückhaben, weil wir sind abhängig von der Person, so wie ich von diesem Käufer des Computers abhängig war. Und deswegen, damit ich meine Frau wirklich lieben kann, muss ich am Morgen einkaufen gehen und Gott fragen: Lieber Gott, was denkst du, was ist dran? Und er schenkt mir dann wirklich Gedanken, die passen. Und wenn er mich erinnert, dass ich mal Sachen wegräumen sollte, und meine Frau mich irgendwann mal erinnert hat, dann ist das eine Sache, die sie viel mehr schätzt als Sachen, die ich mir ausdenken könnte. Das sind vielleicht nur kleine Sachen, aber so ist wichtig, dass wir Gespräche, dass wir Begegnungen im Tag vorbereiten und Gott fragen, was ist dran? Was ist dann, was der andere braucht? Wenn ich weiß, dass es ein Gedanke von Gott ist, dann ist seine Verantwortung, dass es passiert. Dann ist es nicht meine Verantwortung. Und so kann ich dann zurückgelehnt und gelassen zuschauen, was Gott tut. So merke ich, dass dort, wo ich Ärger, Frust oder andere Dinge erlebe, es Zeit ist, Gott zu fragen, was er zu meinen Überzeugungen denkt. Wo seine Überzeugungen nicht zusammenpassen, wo seine Gedanken so viel höher sind als unsere Gedanken. Und die Bibel sagt, das Herz ist ein trotzig und verzagt Ding. So, es gibt oft Situationen, wo ich meinen eigenen Gedanken, meinem Herzen nicht trauen kann. Wo ich merke, ich brauche jemanden, der mir seine Gedanken gibt, die so viel höher sind als meine Gedanken. So, ich weiß, dass dort, wo ich Frust fühle, es immer eine Sache ist, die mir was zeigt. Übrigens, euren schlechten Gefühlen könnt ihr immer vertrauen, wisst ihr das? Klingt komisch, oder? Aber unsere schlechten Gefühle sagen immer, dass was faul ist, was wir verändern müssen. Dass es Zeit ist, mit Gott eine Sache zu klären. Deswegen können wir ihnen immer vertrauen, zu sagen, es ist Zeit, eine Sache aufzuräumen. Ich lade euch ein, nochmals in Jesaja 55 zu gehen. Jesaja 55. Und hier zeigt uns Gott noch ein Prinzip auf, was wir benötigen, um heil zu werden, um auch aus der Depression rauszukommen. Jesaja 55, Vers 10. Dort heißt es dann: Gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, das gibt Samen zu säen und Brot zu essen. Die Bibel zeigt uns hier einen Kreislauf auf. Das, was an Feuchtigkeit vom Himmel kommt, so wie die Pflanze immer wieder Wasser braucht, feuchtet den Erdboden, lässt Samen wachsen und wir können dann irgendwann Brot essen. Das heißt, alles ist in der Natur so gebaut, dass es nicht für sich selbst da ist. Selbst die Blumen hier vorne, die können ihre eigene Schönheit nicht wahrnehmen. Sie blühen für uns, damit wir uns an diesen Blumen erfreuen. Das Wasser, was vom Himmel kommt, ist nicht für sich selbst da, sondern es feuchtet den Boden. Der Boden gibt wieder Nahrung fürs Getreide. Und das Getreide, das braucht diese Feuchtigkeit. Es muss auch sich was holen. Aber es wächst und es kommt Getreide draus. Und dieses Mehl, was es dann weitergeben kann, da können wir wieder was von haben und wir können satt werden davon. Das heißt, wir erleben, wenn wir uns die ganze Schöpfung anschauen, diesen Prozess, dass dort immer etwas genommen wird, es wird das Wasser genommen, damit eine Pflanze wachsen kann. Es ist immer ein Prozess zuerst vom Nehmen, damit wir etwas weitergeben können. Und wir erleben, dass die sündige Natur des Menschen sich anders gepolt hat. Sein Denken ist so gepolt, dass er zuerst investieren möchte in Dinge, um dann etwas zurückzubekommen. Und äußerlich können die Sachen total identisch aussehen. Wir können es manchmal äußerlich nicht unterscheiden. Aber wir können das Resultat unterscheiden, wenn wir merken, dass wir etwas bei jemandem weitergegeben haben, ein gutes Wort, eine gute Tat, und es kommt vielleicht nicht zurück, sondern nur Ärger. Und wenn wir merken, dass wir dann ausgelaugt sind, dann merken wir, dass wir investiert haben, ohne Feuer zu tanken. Wenn wir erst investieren, ohne zu tanken, dann nehmen wir es von unseren eigenen Ressourcen. Dann geht es von unserem Geist weg. Dann sind wir darauf angewiesen, was zurückkommt oder nicht. Gott möchte uns die Freiheit geben, dass er sagt, ich möchte euch frei machen von allen Personen auf dieser Welt, indem ihr zuerst von mir nehmt, damit ihr geben könnt. Aber wir müssen zuerst uns etwas holen. Unser Ego ist auf uns konzentriert, aber es ist so auf uns konzentriert, dass wir Feuer investieren in Projekte, in Dinge, in Geld oder wo auch immer. Und sobald uns was genommen wird oder wir keine Wertschätzung erfahren, merken wir, dass unser Tank leer wird. Ich finde es interessant, dass Gott diese Motivation, diese selbstlose Motivation in unserem Körper drin gelassen hat. Nur unser Geist ist durch den Sündenfall verändert worden. So ist unser Körper nicht zufrieden, wenn wir da einen falschen Weg gehen. So, wenn wir nochmal zurückschauen, welche Aufgabe haben jetzt schlechte Gefühle bei uns? Was ist ihre Aufgabe, die uns, warum gibt uns Gott schlechte Gefühle manchmal? Dass wir wach werden und zu merken, dass was zu verändern ist. Die Bedürfnisse des Geistes können wir nicht ändern, das ist gut so. Gott möchte sie uns erfüllen, indem wir etwas von ihm holen, was wir weitergeben können. Wir erleben auch das Gefühl der Liebe nur dann, wenn wir uns von Gott etwas holen, um es beim anderen weiterzugeben. Also holen und geben. Wenn wir beides beginnen, erst dann können wir unser Bedürfnis erfüllen und es erleben. Wir können Liebe nicht nur erleben, wenn wir zu Gott gehen und sagen, lieber Gott, gib mir Liebe, sondern Gott hat Liebe angedacht, dass wir es weitergeben und fragen, wie kann ich diese Wertschätzung, diese Liebe weitergeben? Und schon im Beginn der Vorbereitung, wie wenn wir ein Geschenk anfangen einzupacken, werden wir ein Stück dieser Liebe Gottes erleben. Schmerz, schlechte Gefühle sind da, damit wir merken, dass wir in unserem Denken außerhalb des grünen Bereiches sind. Körperlich finde ich es oft einfacher, das mitzubekommen, aber ein schlechter Gedanke, wir haben es am Thema der Angst festgemacht, schadet uns enorm. Es raubt uns die Lebenskraft. Und deswegen finde ich es so beeindruckend, wenn David schreibt im Psalm 19, und er hat das verstanden, David schreibt im Psalm 19, Psalm 19, Vers 11, schreibt David, lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes, die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Gott hat nicht nur jedes Wort vor Gott ausgebreitet, sondern jeden Gedanken. David wollte, dass Gott jeder Gedanke wohlgefällig ist. Jeder Gedanke. Eine praktische Sache, die ihr machen könnt, macht euch eine Liste mit zwei Spalten, Minus und Plus, und tragt auf der linken Seite all die Leute ein oder Situationen ein, wo ihr merkt, die frustrieren euch, wenn ihr daran denkt, kommt ein schlechtes Gefühl auf. Dann betet so lange über die Sache, über die Person, bis Gott euch einen positiven Gedanken gibt, entweder was ihr der Person sagen könnt, geben könnt, bis sie auf die rechte Seite kommen. Linke Seite, alles, was frustriert, so lange, bis es rechts ist. Immer wieder links eintragen, bis es auf die rechte Seite kommt. Ich habe noch ein paar Punkte aufgeschrieben, die mir persönlich einfach helfen. So sieht nicht mein ganzes Gebetsleben auf, aber es ist der Punkt, wo ich mit Gott meine Bedürfnisse und Gefühle kläre. Ich sage Gott erstmal, was ich auf dem Herzen habe, so wie Asaf das gemacht hat, weil Gott möchte, dass wir ehrlich mit ihm sind. Und frage ihn, wo Situationen sind, wo etwas zwischen mir und anderen Menschen gekommen ist. Und suche Situationen raus, wo ich negative Gefühle erlebt habe, besonders da. Und manchmal kann ich die Gefühle nicht gleich mit Situationen zusammenbringen, dann frage ich ihn, wo gehört das hin? Wo ist die Situation, wo das herkommt? Und die nächste Frage, die ich ihm stelle, ist, welches Bedürfnis steckt dahinter? Weil wenn ich das Bedürfnis nicht klar orten kann, dann kann ich auch bei Gott nicht so gut suchen. Und es gibt da zum Beispiel gute Verheißungsbücher, da sind unsere Bedürfnisse oder Bibeltexte für unsere Bedürfnisse sortiert, weil wir finden es ja nicht immer gleich in der Bibel. Und man kann sich das Bedürfnis Unfriede oder Unsicherheit oder Sorgen raussuchen und dann gucken, wo man Bibeltexte dazu findet, um wirklich spezifisch auch Gedanken Gottes dazu zu finden. Wir können auch in der Bibel suchen, das mache ich auch oft, dass ich einfach gucke, wo er mir ein direktes Wort dafür gibt. Und die Frage, die ich auch noch stelle, ist einfach, was denkt Gott dazu? Ich finde es eines der spannendsten Fragen, zu gucken, wenn meine Gedanken nicht so erhaben sind wie Gottes Gedanken, zu gucken, was Gott dazu denkt. Und ich merke, dass er immer so viel bessere Gedanken hat als meine Gedanken. Und seine Gedanken stoppen immer Stressgedanken. Sie nehmen immer Angst. Und er sagt, vor ihm ist Freude die Fülle. Und in der Depression habe ich gemerkt, dass es manchmal ein Kampf ist, Gottes Gedanken vor Augen zu halten. Wir haben eine Teilnehmerin beim Seminar gehabt und schon nach 3-4 Tagen hat sie das Gefühl gehabt, die Depression, die weichen weg war, kommt wieder. Und sie hat 2-3 Tage mit einem Text, wo sie gemerkt hat, dass ein Gedanke von Gott ist, gekämpft, ihn vor Augen zu halten, immer wieder laut zu lesen, sich zu sagen, bis sie gemerkt hat, bis es hier oben und im Herzen ankommt. Manchmal ist es ein Kampf, dass wir diese Dinge vor Augen haben. Aber nach 2-3 Tagen hat sie gemerkt, dass sie nicht weiter ins tiefe Tal geht, sondern wieder rauskommt. Es lohnt sich, hier mit Gottes Gedanken zu kämpfen und sie vor Augen zu halten. Noch eine Geschichte, die mich sehr bewegt hat, um zu zeigen, welche Macht unsere Gedanken haben. Ein junger Mann, der gern durchs Land gereist hat, ist von einer Küste zur anderen in Amerika hin und her gereist und er hat nicht viel Geld gehabt, also hat er sich gesagt, ich reise als blinder Passagier und hat geguckt bei Güterzügen, wo eine Tür offen ist, ist eingestiegen, hat sie zugemacht und ist übers Land gereist. Hat meist geguckt, wo noch die Ladung hingeht und so kam er recht günstig von einem Ende zum anderen. Eines Tages sucht er wieder eine offene Tür, findet eine, macht sie auf, geht rein, schmeißt seine Sachen rein, Tür hinter sich zu und ist froh, dass er was gefunden hat. Nach einem Weilchen guckt er sich um und merkt, diese Tür ist von innen nicht zu öffnen. Puh, der erschrickt ein bisschen. Aber denkt, naja, irgendwann, ich habe genug zu essen, klopfe ich mal, wenn ich angekommen bin. Er guckt sich noch ein Weilchen um und merkt, dass dieser Kühlwaggon oder ein Waggon ein Kühlwaggon ist. Und plötzlich beginnt die Angst zu wachsen. Und wir wissen diese Geschichte, weil er hat angefangen aufzuschreiben, was er erlebt. Er erlebt, wie er sich Sorgen macht und die Angst aufsteigt. Er merkt, wie seine Füße immer tauber werden. Er merkt, wie er sich kaum noch bewegen kann. Und letztendlich stirbt er dort im Kühlwaggon. Man findet ihn einige Zeit später. Und stellt fest, dass dieser Kühlwaggon nie eingeschalten war. So erlebt die gleichen Symptome eines, der stirbt an einer Erfrierung, obwohl der Kühlwaggon nie eingeschalten war. Welche Macht haben unsere Gedanken? Deswegen ist es gut, dass David sagt, Herr, lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens. Es ist so wichtig, dass wir Acht geben auf unsere Gedanken. Dort, wo wir realisieren, dass wir in einer Depression sind, sind wir einen Schritt weiter, weil wir merken, dass es Zeit ist, auf unsere Gedanken Acht zu haben. Und deswegen lädt uns Gott ein, dass wir unsere Lebensschule, in die er uns gestellt hat, ganz aktiv beginnen. Und wir lesen im Fußspuren des großen Arztes, alle, die sich in der Schule Gottes befinden, bedürfen einer stillen Stunde des Gebets, wo sie mit ihrem eigenen Herzen, mit der Natur und mit Gott verkehren können. Wir müssen ihn an jede für sich zu dem Herzen sprechen hören. Unser Herz ist ein trotzig und verzagt Ding und wir brauchen Korrektur unserer Gedanken. Das Herz in der Bibel ist unsere gesamte Gedankenwelt. Wenn jede andere Stimme schweigt und wir in Ruhe vor ihm warten, so macht die Stille der Seele die Stimme Gottes deutlicher. Er gebietet, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Ich merke, meine größten Erkenntnisse habe ich in der Stille vor Gott gehabt. Wo Gott mir seine Gedanken gezeigt hat, die so viel höher sind als meine Gedanken. Dies ist die erfolgreiche Vorbereitung auf alle Arbeit im Dienst Gottes. Wer auf diese Weise erquickt ist und wird inmitten der eilenden Menge und dem Drang der angespannten Tätigkeit des Lebens mit einer Atmosphäre des Lichts und Friedens umgeben sein. Er wird mit neuer körperlicher und geistiger Kraft angetan werden. Sein Leben wird einen Wohlgeruch ausströmen und göttlicher Macht offenbaren, welche das Herz der Menschen erreicht. Wollen wir das? Amen. Lasst uns diese Zeit mit Gott, der Reflexion unseres Herzens vor Gott haben. Lasst uns diese Zeit am Morgen suchen, wo wir kaufen gehen bei Gott. Gedanken kaufen, die wir nicht haben. Weil Gottes Gedanken sind immer Gedanken des Friedens. Und wir finden in der Bibel, wo die Bibel uns deutlich sagt, dass dort, wo sein Friede kommt, immer auch Heilung kommt. Jeremia 33, 6. Gottes Friede möchte uns erfüllen und dieser Friede soll auch ein Friede sein, den andere erleben und für sie ein Wohlgeruch zum Leben ist. So, Jesaja zeigt uns die Lösung, dass wir kaufen gehen müssen. Kaufen. Und ich möchte noch einen Aspekt aus Jesaja mit euch betrachten. Der letzte. Jesaja 55, Vers 1. Dort war noch ein Punkt, wo wir rübergegangen sind. Dort heißt es wohl an, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser und alle, die ihr kein Geld habt, kauft und esst, kommt her und kauft ohne Geld was? Umsonst? Wein und Milch. Warum soll man Wein und Milch kaufen gehen? Das habe ich mich auch gefragt. Aber ich finde es so schön in der Bibel, dass ihr die Sachen selber definiert. Und es gibt nur einen Bibeltext, wo diese Kombination von Wein und Milch noch vorkommt. Wisst ihr, wo es steht? Im Hohelied 5. Hohelied 5 wird uns gezeigt, warum wir bei Gott Milch und Wein kaufen gehen sollen. Milch und Wein. Hohelied 5, Vers 1 ist der einzige Text, wo ich gefunden habe, wo diese Kombination nochmal vorkommt von Wein und Milch. Hohelied 5, Vers 1 heißt es, ich bin gekommen, meine Schwester, die Braut in meinen Garten. Ich habe meine Myrte samt meinen Gewürzen gepflückt. Ich habe meine Wabe samt meinen Honig gegessen. Ich habe meinen Wein samt meiner Milch getrunken. Esst, meine Freunde, und trinkt und werde trunken von Liebe. Es gibt eine Sache, von der wir betrunken werden dürfen in der Bibel. Das ist die Liebe. Gott möchte, dass wir uns jeden Morgen für jede Begegnung, die wir am Tag holen, haben, genügend Liebe holen. Liebe, die sucht, was sie dem anderen Gutes tun kann. Und schon wenn wir Gespräche, vielleicht schwierige Dinge vorbereiten am Morgen, schon in diesem Augenblick, wo Gott uns einen guten Gedanken schenkt, werden wir merken, wie es uns erfüllt. Und dann werden wir nochmal erfüllt, wenn wir erleben dürfen, wenn wir es weitergeben. Jeden Morgen dürfen wir trunken werden von Gottes Liebe. Lasst uns jeden Morgen Milch und Wein trinken gehen bei Gott. Damit wir etwas von dieser Fülle des Himmels erleben. Erwartet darauf, dass wir tanken, bevor wir etwas geben. Dass wir uns füllen, damit wir gefüllt werden mit der Fülle des Himmels. Lasst uns zuerst tanken, bevor wir losziehen. Wir machen es beim Auto aus. Gott möchte uns von seiner Fülle geben. Er wartet darauf, unsere Bedürfnisse zu stillen. Und ich finde es so schön, welchen Weg er uns gegeben hat. Er möchte uns die Freiheit zurückgeben. Diese Freiheit hat uns ins Herz gelegt. Er möchte, dass wir Liebe erleben dürfen, dort, wo wir keine Liebe bekommen, weil er uns geben möchte, damit wir weitergeben können. Und ich denke, so können wir alle danach streben, die liebevollsten Menschen auf Erden zu werden. Damit Menschen etwas vom Licht des Himmels erleben und damit wir selber heil werden. Er möchte uns heil machen. Und ich wünsche uns allen, dass wir jeden Morgen diese Zeit suchen und haben, wo wir von der Fülle des Himmels etwas nehmen. Amen.